Haben Sie es auch schon gehört? Ich bin sicher, Sie wissen es. Es war ja in allen Zeitungen zu lesen, Radio- und Fernsehstationen haben darüber berichtet. Das englische Königreich ist in Hochstimmung. Kate Middleton, Herzogin von Cambridge, die Frau des englischen Prinzen und möglichen Thronfolgers, ist schwanger. Jetzt ist es raus. Sie ist schwanger. Seit Wochen rätselt die britische Boulevardpresse darüber, ob sie schwanger ist. Und jetzt ist es raus. Sie ist tatsächlich schwanger. Eigentlich auch eine arme Frau, die wird immer verfolgt mit allen Fotografen und allem. Und immer schaut man, ob der Bauch wächst oder ob man im Gesicht etwas sieht, ob sie schwanger sein könnte. Aber jetzt ist sie es. Und der Stern schreibt dazu, das begehrteste Ungeborene der Welt. Die Nachricht von der Schwangerschaft Kate Middletons versetzt die Welt in einen royalen Freudentaumel. Royalen Freudentaumel, königlichen Freudentaumel. Vor allem die Briten spekulieren wild und über Geburtstermin, Namen und Aussehen des Babys. Offensichtlich fasziniert uns, wenn ein möglicher zukünftiger König oder eine Königin geboren wird. Wenn ein Prinz oder eine Prinzessin zur Welt kommt. Nach einem kurzen Spitalaufenthalt ist Kate wieder im Kensington Palast zurück, um dort auszuruhen. Eben im Palast, dort wo Prinzen und Könige zu Hause sind. Doch eines sage ich euch, in 50 Jahren wird kaum noch jemand sich an dieses Ereignis erinnern. In 100 Jahren werden wir vielleicht noch die einen eine Ahnung haben, vielleicht erinnert ihr euch dann an Gottesdienst im Helvetiaplatz, ah, da hat er ja mal vor 100 Jahren das gesagt. Nach 200 Jahren wird kein Mensch mehr außer Geschichtsforschen irgendwie auf dieses Kind aufmerksam werden, außer es wird ein ganz großartiger König. Hingegen weiß man heute noch auf der ganzen Welt, dass vor 2000 Jahren eine junge Frau schwanger wurde. Sie lebte in keinem Palast. Sie war arm und lebte in einem Dorf namens Nazareth. Sie war nicht einmal verheiratet. Aber sie trug das wichtigste, größte, bedeutendste Kind der Welt, das je die Welt gesehen hat und sehen wird, in sich. Kein anderes Kind übertrifft das Kind, das diese Frau trug, an Würde und Bedeutung. Diese junge Frau trug den König aller Könige in sich. Dieses Kind ist allen Königen überlegen, die je gelebt haben und je leben werden. Dieses Kind übertrifft in seiner Bedeutung das Kind von Kate um Welten. Und selbst wenn das ein großer König wird oder eine große Königin mit vielen Folgen, es übertrifft bei weitem nicht die Bedeutung des Kindes, das diese Frau in Nazareth in sich trug. Maria hatte das Vorrecht, den Schöpfer des Himmels und der Erde in sich zu tragen. Mütter, stellt euch das einmal vor. Den Schöpfer des Himmels und der Erde in sich zu tragen, was für ein Vorrecht. Das Kind, das die Schuld, für die Schuld der Menschen eine Lösung bringt. Das Kind, das seinen Nachfolgen die Türen zum Himmel aufstößt. Diese junge Frau wurde aber nicht umjubelt. Außer den engsten Freunden interessierte sich kaum jemand für sie. Kein Freudentaumel, schon gar kein Royalen vom Volk Israel und schon gar nicht vom Römischen Reich. Doch heute wissen wir noch, wie es damals war. Heute wissen wir sogar, wie das geschah. wie das entstand, wie das Kind geboren wurde. Heute feiern wir jedes Jahr weltweit Weihnachten. Stellt euch das einmal vor. Jesus kam durch eine Frau zur Welt, die arm war, die in keinem Palast wohnte. Und heute feiern wir weltweit Weihnachten. Und selbst, da kann man natürlich sagen, selbst wenn Weihnachten verkommerzialisiert ist, wenn die Feiern oberflächlich sind, wenn es nur ums Geschäft geht, aber der Anlass ist und bleibt die Geburt von Jesus. Ist doch unglaublich. Das hat niemand in der Menschheitsgeschichte hat ein solch riesiges Fest. Und heute werden wir uns also mit der wichtigsten und bedeutendsten Schwangerschaft beschäftigen, die je die Welt gesehen hat und deren Bedeutung nie übertroffen werden kann. Und wir werden das tun aus der Sicht von Josef, so wie es auch das Matthäus-Evangelium uns in diesem Bericht weitergibt, und ich lese zuerst diesen Abschnitt. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Nein, Herr, das kannst du nicht machen, das kann nicht sein. Ganz nüchtern betrachtet, war das, was hier geschah, ein Skandal. Ein richtiger Skandal. Maria war noch nicht verheiratet und schon schwanger. Das passte nicht zu moralischen Vorstellungen jener Zeit. Für Josef war es klar, als er von der Schwangerschaft erfahren hatte, Maria hatte mit einem anderen Mann geschlafen, anders war das nicht möglich. Das war die einzige Variante, die er sich vorstellen konnte. Er war mit Maria verlobt, aber sie hatten keinen sexuellen Kontakt miteinander. Es war also unmöglich. Das Kind konnte nicht von ihm sein. Und das Kind war auch nicht von ihm. Am Anfang des Matthäus-Evangeliums werden die Vorfahren von Jesus aufgezählt. Und da heißt es zum Beispiel: Azor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Elud und so weiter. Und dann plötzlich wird diese monotone Aufzählung unterbrochen. Und es heißt, Jakob war der Vater von Josef, dem Mann, der Maria, sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Hallo? Nochmal. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Also Josef hatte recht, er war nicht der Vater von Jesus, sonst würde doch hier stehen, Josef zeugte Jesus. Nein, Josef war nur der Mann der Frau, die dieses Kind geboren hatte. Josef ist also nicht der leibliche Vater von Jesus und somit war für ihn klar, dass seine Verlobte Maria mit einem anderen Mann verkehrte. Das muss für ihn ein gewaltiger Schock gewesen sein. Als gottesfürchtiger Mann war er fassungslos, dass seine zukünftige Frau ihm untreu geworden ist. In seinen schlimmsten Träumen hätte er nie, aber auch wirklich nie daran gedacht, dass Maria, seine Verlobte, so etwas tun könnte. Maria schien ihm eine sittsame Frau zu sein. So kann man sich täuschen, hat er vielleicht gedacht. Er war am Boden zerstört. Und eine Verlobung war damals viel verbindlicher und verpflichtender, als wir das heute kennen. Starb zum Beispiel der Verlobte, galt die zurückbleibende Frau als Witwe. Die eigentliche Eheschließung war also lediglich die feierliche Heimführung der Braut in das Haus des Bräutigams. Die Verlobung wurde als sehr etwas Verbindliches verstanden. Für Josef war klar, Maria hatte durch den Beischlaf mit einem anderen Mann die Verlobung gebrochen. Er sah sich nicht in der Lage, stillschweigend dieses Kind einfach anzuerkennen. Nach dem Gesetz des Mose müsste dieses Vergehen sogar mit dem Tod bestraft werden. Das heißt, Maria und der Mann, mit dem sie das Kind gezeugt hat, müsste gesteinigt werden. Doch unter römischer Herrschaft hatte Israel nicht mehr das Recht, solche Gerichtsurteile selber zu fällen. Josef suchte eine Lösung, denn er kam mit dem Gedanken nicht zurecht, oder dass ein anderer Mann quasi ein Kind gezeugt hat, das er aufziehen sollte. Und er hatte nicht im Ansatz die Idee, dass dieses Kind vom Heiligen Geist hätte gezeugt werden können. Wie auch? Wie hätte er auf die Idee kommen sollen? Er hatte also sich einen Plan ausgedacht. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Also obwohl seine Enttäuschung unglaublich groß gewesen sein muss, entschloss sich Josef, sich nicht an Maria zu rächen. Er entschloss sich, den Weg zu gehen, der für Maria immer noch der beste und angenehmste ist in dieser Situation. Er hätte ihr Schaden zufügen können, indem er ein öffentliches Gerichtsverfahren angestrengt hätte. Dann wäre Maria öffentlich geschändet worden. Sie wäre bloßgestellt und in aller Öffentlichkeit gedemütigt worden. Das wollte er nicht. Er nahm die zweite Variante, nämlich die Variante, dass er seiner Verlobten einen Entlassungsschreiben ausstellt, dass er sie entlässt und sie somit freilässt, dass sie das Kind mit diesem Mann großziehen kann, mit dem sie auch das Kind gezeugt hat. Josef war also entschlossen, Maria keinen Schaden zuzufügen. Wir können uns vielleicht vorstellen, in welcher Gemütsverfassung Josef sich befand. Für ihn brach eine Welt zusammen. Er liebte Maria so, dass er sogar darauf verzichtete, sie öffentlich bloßzustellen. Er wollte sie, trotz dieser unglaublichen Verletzung, die er meinte, die sie ihm zugefügt hat, sie zu schützen. Das Erstaunliche ist, dass Gott das zugelassen hatte. Er hat es zugelassen, dass Josef die größte Enttäuschung seines Lebens erlebt. So kann es gehen, wenn Gott handelt, wenn Gott in die Geschichte eingreift. Oft kommen Menschen in ganz schwierige Situationen und werden von anderen Menschen gar nicht verstanden. Und so ging es auch Mose, als er Israel aus Ägypten führen sollte. Warum hat er das getan? In welchem Auftrag hat er das getan? Er hat es im Auftrag Gottes getan. Und dann geht er zum Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao sagt, das kannst du vergessen. Ich lasse dein Volk nicht ziehen, sondern die sollen jetzt noch Ziegel machen, ohne dass sie das Stroh bekommen. Die sollen das selber zusammensammeln. Und dann, was sagen dann die Leute? Ja, super, Mose. toll, dass du im Auftrag Gottes hier warst. Nein, sie sagen, ihr habt uns beim Pharao und seinen Leuten nur verhasst gemacht. Ihr habt ihnen eine Waffe in die Hand gegeben, mit der sie uns töten werden. Der Herr soll euch dafür strafen. Und Mose war zutiefst verzweifelt. Und es gibt viele, viele Beispiele in der Bibel, die zeigen, wenn Gott aktiv in die Geschichte eingreift, Missverständnisse selbst bei seinen Dienern entstehen. Wenn Gott eingreift, heißt das nicht zwangsläufig, dass alles immer glatt läuft. Wir fallen ja ständig dieser Idee, dass wenn Gott ins Leben eingreift, wenn Gott in unsere Geschichte eingreift, dass dann alles gut wird, alles immer aufwärts geht. Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann sehen wir, dass es gar nicht so stimmt, dass es im Leben immer Einbrüche sogar gibt, wie hier bei Josef oder bei Mose, oder ich könnte euch noch viele aufzählen, wo wir sehen, wenn Gott in die Geschichte eingreift, heißt das nicht immer, dass es menschlich gesehen aufwärts geht, sondern es kann sein, dass wir durch Tiefen hindurchgehen. So wie Josef reagierte, so reagieren auch heute Menschen, wenn sie davon hören, dass Jesus nicht durch eine normale Zeugung empfangen wurde. Das darf man ja heute, meint man, fast nicht mehr laut sagen. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass es so eine Ausnahme geben könnte. Eine Frau kann doch nicht schwanger werden, ohne mit einem Mann Verkehr gehabt zu haben. Aber eben, Gott ist Gott. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ein Gott, der jederzeit, wie und wann er will, in die Schöpfung eingreifen kann. Und warum? Warum sollte nicht gerade die Geburt seines Sohnes nicht unter außerordentlichen Umständen geschehen? Natürlich. Wenn es nicht außerordentlich wäre, dann würden wir doch sagen, ja, das ist ein ganz normaler Mensch. Wir sind ja immer, wir können ja immer links und rechts argumentieren. Wer ist ein normaler Mensch? Das ist ein Kernthema der Bibel. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er vom Heiligen Geist gezeugt ist und deshalb nicht der Sünde unterworfen ist seit Geburt, sonst hätte er nicht am Kreuz sterben können. Es ist ganz elementar, dass Jesus nicht von Josef gezeugt wurde. Warum sollte das Gott nicht tun? Natürlich kann er das tun. Und natürlich setzt er ein klares Zeichen. Jetzt geschieht etwas ganz außerordentlich in dieser Menschheitsgeschichte. Nämlich jetzt kommt Gott in diese Welt und zwar nicht so normal wie normale Menschen, weil hier eben nicht ein normaler Mensch kommt, sondern weil Gott Mensch wird. Und natürlich wusste Josef, dass Gott jederzeit in die Geschichte eingreifen kann. Doch dachte er nicht, dass Gott ihn bei einem so wichtigen Ereignis einbeziehen würde. Das hat er nicht gedacht. Danke, Herr, was für eine Ehre. Gott sah die Not des Josefs. Er verstand Josefs Schlussfolgerung, Maria hätte Ehebruch begangen. Denn was hätte er sonst denken sollen, bitte? Hätte er denken sollen, dass Gott ihm eine so wichtige Rolle im Heilsplan gibt er, ein armer Zimmermann, der froh ist, wenn er so viel verdient, dass er leben kann. Aber wenn Gott in die Geschichte eingreift, dann lässt er die Menschen, die am Geschehen beteiligt sind, nicht im Ungewissen. Gott spielt nicht mit Menschen, sondern er hilft ihnen, damit sie sein Handeln verstehen können. Und deshalb sendet Gott einen Engel, der Josef im Traum alles erklärt. Der Engel sagt, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Mit anderen Worten, Josef, du versündigst dich nicht gegen Gott, wenn du Maria heiratest, denn ihr Kind ist nicht von einem anderen Mann, wie du das vielleicht bis jetzt gedacht hast, sondern das Kind, das sie in sich trägt, wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Maria hat nichts Unzüchtiges getan. Sie ist so sittlich, wie du gedacht hast. Sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Jesus, was so viel heißt wie Gott ist Heil oder Gott ist Retter, Jesus soll er ihn nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dieses Kind ist der Retter, auf den Israel wartet. Das wusste Josef natürlich. Als gottesfürchtiger Mann wusste er, dass Gott den Messias schicken wird, den Erlöser. Wie später Johannes der Täufer auf Jesus zeigte, als er ihn sah und sagte, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Das wusste ganz Israel. Der Messias wird kommen, der Israel erlösen wird, der die Sünden der Welt wegnehmen wird, der wird kommen. Das wusste jeder, der einigermaßen eine Ahnung hatte vom Judentum. Also auch Josef. Und auch hier Johannes, war klar. Er zeigt auf Jesus und sagt, das ist er jetzt. Und der Engel gibt nun Josef noch einen Beweis, dass es sich um dieses Kind handelt, das Israel erwartet. Einen Beweis, der außerhalb des Traumes sich befindet. Also nicht, dass er erwacht und denkt, ups, das war ja nur ein Traum. Vielleicht haben sich da ja nur meine geheimen Wünsche erfüllt, weil ich nicht fertig werde damit, dass Maria Ehebruch begangen haben sollte. Nein, er gab ihm noch einen Beweis, der außerhalb des Traumes liegt. Der Engel weist ihn darauf hin und sagt, weist ihn auf die Vorhersage vom Propheten Jesaja hin, der vor über 700 Jahren niedergeschrieben hatte, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Josef, das ist deine Maria. Diese Jungfrau ist Maria, was Gott vor über 700 Jahren vorhergesagt hat. Nun kann Josef alles in einem anderen Licht sehen. Er wurde von Maria gar nicht betrogen, sondern er und Maria sind ein wichtiger Teil im Rettungsplan Gottes. Was für eine Ehre das ist. Stellt euch das mal vor. Nur eine Frau, nur ein Paar in der ganzen Menschheitsgeschichte konnten dieses Kind zur Welt bringen. Das ist jetzt Maria gewesen, seine Frau, großartig. Und Gott lässt uns Menschen eben nicht im Stich. Menschen ihm vertrauen. Er handelt zwar manchmal so, dass wir zuerst irritiert sind, doch er wird seine Leute immer schlussendlich darüber orientieren, warum er was getan hat. So sagt er auch schon dem Prophet Amos, der Herr, der mächtige Gott, tut nichts, ohne dass er es zuvor seinen Dienern, die Propheten, wissen lässt. Gott erzählt, was er zu tun gedenkt. Das ist bis heute so. Uns hat er ein Buch gegeben, indem wir lesen und verstehen können, was Gott sagt. Er hat uns die Bibel gegeben. Wir müssen nicht unbedingt auf Träume warten. Es kann sein, dass Gott uns in einem Traum etwas sagt, aber ich bin überzeugt, er wird es wie bei Josef machen, wenn er uns im Traum etwas sagt. Dann wird er uns auf irgendetwas in diesem Wort hinweisen und sagen, siehst du, da steht es. Es kann auch anders sein, dass jemand kommt, nicht weiß, wie er bestimmte Dinge beurteilen soll und dann kommt jemand und sagt, komm, lies einmal das, das ist doch ganz eindeutig. Und dann liest man das und sagt, ah ja, genau. Gott hat alles vorausgesagt. Jeder Mensch kann in der Bibel lesen und verstehen, wie Gott diese Welt lenken wird. Ob uns das passt oder nicht, aber er sagt es uns. Wer die Bibel aufmerksam liest, weiß, dass Jesus wiederkommen wird und dann das Reich Gottes sichtbar errichtet, der weiß, dass Gott einmal richten wird und die Gerechtigkeit siegen wird. Und Jesus sagte seinen Jüngern, und das gilt somit auch für uns, wenn wir ihn lieben, wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wieder kommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Auf das warten wir, dass Jesus wiederkommt und er uns an den Ort bringt, den er uns vorbereitet, in den Himmel, neue Erde, neue Himmel. Und wie die Voraussagen eingetroffen sind, dass eine Jungfrau ein Kind gebären wird, so wird auch eintreffen, was Gott heute noch ausstehen lässt. Es wird kommen. Egal, ob es 100 Jahre dauert oder 200 Jahre, 1000 Jahre, ist egal. Es wird kommen. Gott wird sein Versprechen halten. Das ist ganz gewiss. Wir können uns auf das verlassen, was er uns hier sagt. Und wir warten auf die Wiederkunft von Jesus. Ja, und dann kommt sein praktisches Einverständnis. Ja, Herr, ich will dir dienen. Alles erscheint nun in einem ganz anderen Licht. Egal, was die Leute nun sagen werden, egal, ob sie der Meinung sind, Josef und Maria hätten vor ihrer Ehe miteinander geschlafen. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hat sofort gehandelt. Ohne Wenn und Aber ist Josef bereit, sich dem Plan Gottes zu fügen. Sofort heiratet er Maria. Er hatte großen Respekt vor dem, was mit ihnen geschah, dass er bis zur Geburt von Jesus darauf verzichtete, mit Maria zu schlafen. Josef hatte keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Nach der Heirat hätte er seinen männlichen Trieben nachgeben können, kein Problem. Es wäre nicht Ehebruch gewesen. Es wäre ihm erlaubt gewesen, doch Josef wollte das Wirken Gottes nicht schädigen in dem Sinn, dass, wenn er mit Maria geschlafen hätte, Zweifel aufkommen könnte, ob dieses Kind wirklich vom Heiligen Geist empfangen ist. Also war er bereit zu warten. Feiner Mann. Josef, und das muss ich jetzt an dieser Stelle doch mal sagen, ist darin für uns heute ein großes Vorbild. Er konnte warten mit dem Ausleben der Sexualität. Heute bekommt man manchmal den Eindruck, auch unter Christen, dass es ganz selbstverständlich ist, dass man vor der Ehe Sex hat. Ja, man bekommt den Eindruck, Sexualität gehöre sogar in eine Freundschaft hinein, selbst wenn man noch gar nicht weiß, ob man diesen Menschen heiraten will. Einfach so. Weil es, weiß auch nicht, nett ist, spannend, die Triebe hochschlagen. Natürlich ist das für uns heute in einer sexualisierten Welt nicht so einfach. Aber wir sollten uns als Christen immer wieder auf die wichtigen Werte konzentrieren. Wir sollten nicht das in den Vordergrund stellen, was uns in der Werbung und in Filmen als richtig und normal angepriesen wird. Ich denke manchmal, heute habe ich gerade dem René gesagt, als wir da zum Gottesdienst fuhren, jetzt hat ja H&M wieder so eine Werbung. Da habe ich dem René gesagt, du René, da weiß man gar nicht, ist das eine Werbung für ein Etablissement? Oder ist das Werbung für Unterwäsche? Das kommt daher, wie wenn für ein Bordell geworben würde. Wir sind diesen Dingen ausgesetzt, natürlich. Und das lässt auch Männer meistens nicht kalt. Und trotzdem, was auch uns als in Filmen als richtig und normal angepriesen wird, wir sollten fragen, was Gottes Vorstellungen einer Beziehung sind. Und wer sich an Gottes Vorstellungen orientiert, wird erfahren und erkennen, dass er nichts im Leben verpasst. Oder anders gesagt, das, was er verpasst, ist gut, dass er es verpasst, denn es trägt nicht zu einer gesunden Entwicklung bei. Es macht kaputt und zerstört. Ich möchte auch unsere jungen Leute, aber auch die Älteren, die Triebe lassen ja nicht nach unbedingt, die bleiben auch, wenn man älter wird, noch vorhanden, dass wir uns nicht an dem orientieren, was uns als normal weitergegeben ist. Es ist nicht normal. Wisst ihr, was normal ist? Normal ist das, was Gott uns empfiehlt. Das ist das Normale. Und das ist das Gesunde. Jedenfalls war es für Josef klar, dass er vor der Ehe mit seiner Maria keinen sexuellen Kontakt hat und war sogar bereit, bis zur Geburt von Jesus auf die Sexualität zu verzichten. Und dann gab er dem Kind seiner Frau den Namen, Josef gab ihm den Namen Jesus. Diese Geburt ist die wichtigste Geburt der ganzen Menschheitsgeschichte. Gott kommt in diese Welt. Und wie Paulus den Korinthern einmal so eindrücklich schrieb, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus ist arm geworden. Er ist nicht in einen Palast zur Welt gekommen. Und trotzdem feiern wir Weihnachten heute. Kein König in der Menschheitsgeschichte hat ein Fest, das weltumspannend ist. Einzig und allein Jesus. Und das hat alles Gott für dich und mich getan. Diese Geburt von Jesus begründet unseren Reichtum. Durch Jesus bekommen wir ewiges Leben und werden zu Erben Gottes. Du kannst Jesus sogar in dein Leben einladen. Und wenn du das bis heute noch nicht getan hast, dann tu es heute. In der Bibel heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und wenn wir Jesus aufnehmen, wird unser Leben reich. Und es ist sozusagen die Geburt von Jesus in unseren Herzen. Dort, wo wir Jesus aufnehmen, wird Jesus wie in unser Herz geboren. Wunderbares Bild. Hier spricht auch von Wiedergeburt. Dann bekommen wir ewiges, neues Leben. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du das so getan hast, wie du es gemacht hast. Dass du deinen Sohn in diese Welt geschickt hast. Geboren von einer jungen Frau. Als verletzliches Wesen. Du hast dich dermaßen erniedrigt, damit du uns erlösen kannst. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen, eine Kindheit zu durchleben, aufzuwachsen in einer Familie, dass du bereit warst, dich verspotten und verachten zu lassen, bis dahin, dass du gekreuzigt wurdest und die Leute meinten, du seist ein Verbrecher. Und hilf uns, dass wir auch in unserem Leben verstehen, wenn du auch in unserem Leben handelst, dass das nicht immer heißt, dass es aufwärts geht, nicht immer heißt, dass wir sichtbaren Erfolg haben, sondern dass es auch ganz tief hinuntergehen kann, wie bei Josef, der erschüttert war darüber, dass seine Maria schwanger war, ohne sein Zutun. Aber du öffnest uns dann die Augen für dein Handeln. Und dann kommt alles in ein neues Licht und öffne uns immer wieder die Augen für dein Reich und für das, was du tust. Wir beten dich an. Im Namen Jesu.